Vater im Himmel, alle Ehre sei dir. Dein Name ist der schönste, der größte. Wir geben dir alle Ehre. Danke, Daddy. Danke, dass du hier bist. Vertraue mich deiner Gnade an. Ich brauche dich, Daddy. Sei du da. Rede du zu uns. Was für ein Vorrecht, von so einer Anbetung in die Predigt getragen zu werden. Mir wurde ein Thema gestellt für heute. Guten Morgen erstmal. Bedanke mich für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, dass ich hier wieder predigen darf. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Reinhard Laube. Pastor in Osterode am Harz, das ist hier so diese Richtung, einfach immer nur bergab, dann seid ihr dort. Ich komme gerne hier rauf. Schön, euch zu sehen und wiederzusehen. Das Thema, was mir gestellt wurde, Kommunikation zwischen Gott und Mensch, Vater, Sohn, Heiliger Geist und Mensch, in der Zuspitzung der Frage, dürfen wir mit dem Heiligen Geist reden oder beten? Darf man den Heiligen Geist ansprechen oder nicht? Ist das eher ein Tabu? Und das alles unter der großen Überschrift, die ja hier bei euch in diesem Jahr gilt und die auch als Jahreslosung ja über unserer ganzen Nation steht. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Deins auch? Gleich meine Hausaufgabe für euch vorweg. Gott nahe zu sein, das ist deine Aufgabe, meine Aufgabe. Denn er ist uns immer nahe. Wir haben gesungen, ich bin in deiner Hand. Und wir wissen aus Römer 8, niemand kann uns aus dieser Hand reißen. Also Gott ist uns immer nahe. Das Problem oder die Herausforderung ist, dass wir ihm nicht immer nahe sind. Nun denk nicht genau in die falsche Richtung, dass du jetzt dich anstrengen müsstest, ihm nahe zu sein, das meine ich nicht, sondern im Gegenteil, entspann dich und fühl dich nicht heraus aus seiner Nähe. Denk dich nicht heraus aus seiner Gegenwart. Das tun wir sehr leicht. Wir hatten keinen guten Tag, wir sind schlecht aufgestanden, wir haben 3 Tage die Bibel nicht gelesen oder eine ganze Woche nicht gebetet oder nicht irgendwie an den Herrn gedacht oder wie auch immer, wie es dir geht. Und schon fühlen wir uns irgendwie weg von Gott und denken, naja, ich bin ja jetzt nicht so nahe bei Gott gewesen, deshalb kann er auch nicht so nahe bei mir sein. Und jetzt muss ich erst wieder was tun, um mich hinzufühlen zu ihm oder hinzudenken zu ihm oder sogar hinzuarbeiten zu ihm. Ich muss erst wieder meine Bibellese aufgeholt haben. Ich muss erst wieder eine Gebetszeit mit ihm gehabt haben, eine stille Zeit mit ihm. Dann erst bin ich wieder nah bei ihm. Aber das ist nicht die Botschaft der Bibel. Botschaft der Bibel ist, Gott ist dir nahe und Jesus sagt, bleibt da einfach drin. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Also nicht wegfühlen, nicht wegdenken von ihm, sondern drinbleiben. Und das kann man am besten wann üben? Wenn man sich eben gerade nicht drin fühlt. Ja? Wenn du also gerade denkst, oh, Gott ist mit mir nicht zufrieden, er ist eher jetzt ein bisschen weit weg, einen Schritt weg von mir oder sogar 3 Schritte weg von dir, genau dann ist die Herausforderung und deine Hausaufgabe, jetzt fühl dich da rein. Nee, Gott, stimmt ja gar nicht, was ich bisher gedacht habe. Du bist gar nicht weg. Ich habe mich jetzt für einen Moment weggefühlt, weggedacht von dir, aber das will ich gar nicht mehr. Ich will drin bleiben. Ich will in dir bleiben. Danke. Ich will in dir bleiben. Wir waren jetzt ein paar Tage mit unseren Enkelkindern unterwegs und es ist ein Vorrecht, unseren 2,5-jährigen Enkel dann auf den Spielplatz zu begleiten. Und natürlich macht er sich da auch schmutzig. Klar, gerade wenn das morgens gefroren hat und die Wiese nass ist und der Sand ist nass, dann hat er einigen Dreck an seinen Stiefeln hängen und dann auf einmal passiert irgendwas, das er auf dem Arm will. Und dann denkt man, ach du meine Güte, jetzt deine schmutzigen Stiefel möchte ich am liebsten erstmal ausziehen, aber nein, man muss sich vielleicht jetzt als zivilisierter Mensch ein bisschen überwinden und sagen, komm her, ich nehme dich auf den Arm und ob deine Stiefel jetzt hier meine Jacke dreckig machen oder was, das spielt gar keine Rolle. Ja, versuch nicht erst, dich wieder sauber zu machen, wenn du hingefallen bist, bevor du Gott begegnen kannst. Er möchte dich in seine Arme schließen. Er möchte dich gar nicht von seinem Schoß runterlassen. Wenn du also da runtergerutscht bist, weil du dachtest, du bist hingefallen, du bist schmutzig geworden, du hast versagt oder nicht so funktioniert, wie du das von dir erwartest, dann fühl dich da nicht runter, bleib da sitzen. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Deins auch? Kannst du jeden Tag erleben, dieses Glück. Ja? Wir machen es uns schwer. Wir bauen manchmal selbst diese Hindernisse auf, die gar nicht existieren. Das war also meine Hausaufgabe für euch. Schon mal vorweg. Ja? Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, Kommunikation. Das ist natürlich so ein Thema. Ja? Ich kann jetzt hier nur anreißen und kann nur wesentliche Dinge nennen. Die Frage, ob wir mit dem Heiligen Geist reden dürfen, ob wir zu ihm beten dürfen und so weiter, ob die Bibel das tut und ob wir das da irgendwie finden, das kann man natürlich auch aus seinem Bauch heraus beantworten. Der eine wird sagen, ja wieso, ich rede mit dem Heiligen Geist, wo ist das Problem, das geht gut. Und der andere sagt, nee, das finde ich nicht in der Bibel, deshalb mache ich das auch nicht. Aber das entscheidet nicht unser Bauch und auch nicht unser Verstand. Wir brauchen eine grundlegende Theologie dafür. Und deshalb erlaube ich mir, auf die Trinität einzugehen, die Trinität Gottes, weil ich glaube, dass das die richtige theologische Grundlage für dieses Thema ist. Die Dreieinigkeit Gottes, natürlich nur angerissen, nur in Kürze, jetzt nicht in voller Bandbreite. Und dann spreche ich kurz über die Beziehung der drei Personen der Gottheit untereinander. Und zum Schluss kommen wir dann auf das Thema unsere Beziehung zum Heiligen Geist und mit dem Heiligen Geist. Im Alten Testament finden wir dieses sogenannte Schma Israel. So spricht der Herr, ich bin der Erste und bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Nein, oben, Entschuldigung, das ist jetzt hier, Schma Israel. Ich bin der Erste und bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Ja? So erkenne denn heute und nimm dir zu Herzen, dass der Herr der alleinige Gott ist im Himmel oben und auf der Erde unten, keiner sonst. Höre Israel, der Herr ist Gott, unser Gott, der Herr allein. Es gibt nur einen Gott. Das durfte Israel täglich bekennen. Es gibt nur einen Gott. Gott ist der alleinige Gott. Außer ihm gibt es keinen Gott. Ein einziger Gott. Und doch spricht die Bibel von drei Personen, wobei wir im Alten Testament, hier haben wir nochmal die Bestätigung Jesu, dafür, das wichtigste Gebot ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr, ein einziger Gott. Und doch spricht die Bibel von drei Personen. Es gibt allerdings im Alten Testament keine eindeutige Aussage über Dreieinigkeit, aber es gibt Anlehnungen daran. Es gibt versteckte Hinweise darüber. Ganz am Anfang lesen wir schon, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dieser Begriff Gott, wir wissen das wahrscheinlich inzwischen alle, steht im Hebräischen in der Mehrzahl. In der Mehrzahl. Und kurz danach heißt es ja, lasst uns Menschen machen. Da sagt Gott nicht zu sich, ich will Menschen machen, sondern Er spricht zu irgendwem, lasst uns Menschen machen. Das sind mindestens zwei Personen, nicht nur einer. Es ist die Mehrzahl, die da benutzt wird, auch wenn hier noch nicht eindeutig von einer Trinität gesprochen wird, können wir schon dem Anfang der Bibel entnehmen, es gibt nur einen Gott, aber er existiert in drei Personen. Wir finden in der Geschichte von Hagar eine interessante Formulierung. Da heißt es, weiter sprach der Engel des Herrn zu Hagar. Also der Engel des Herrn spricht zu Hagar. Und zwei Verse weiter spricht sie jetzt und sagt, sie nannte den Namen des Herrn, damit der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Einerseits heißt es, der Engel des Herrn spricht zu ihr und sie spricht ihn dann an als ihren Gott. Auch ein Hinweis darauf, dass es offensichtlich mehr als eine Person ist. Das hier, die Geschichte von Abraham, die Begegnung Abrahams mit Gott, spricht am ehesten über die Trinität. Wir lesen hier, der Herr erschien Abraham bei den Terebinden von Mamre und er erhob seine Augen und sie, drei Männer standen vor ihm. Sobald er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen und sagte, Herr, wenn ich denn Gnade gefunden habe in deinen Augen, so geh doch nicht an deinem Knecht vorüber. Also Abraham begegnet Gott, er spricht ihn an in der Einzahl, du, geh du nicht vorbei. Und doch heißt es, drei Männer sind zu ihm gekommen. Und später lesen wir dann, der Herr aber sprach bei sich, sollte ich, Gott spricht hier in dieser Stelle in der Einzahl, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Ich will doch hinabgehen und sehen, ob sie ganz nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, getan haben. Es geht hier um Sodom. Und wenn nicht, so will ich es wissen. Und die Männer wandten sich von dort und gingen nach Sodom. Abraham aber blieb noch vor dem Herrn. Und dann heißt es wenig später, und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom. Also drei Männer erscheinen hier Abraham. Er sagte, die Bibel sagt, Gott besucht Abraham. Gott spricht in der Einzahl, ich will das vor Abraham nicht verbergen. Und Abraham spricht ihn auch an, geh du nicht vorbei. Er sagt nicht, geht ihr doch bitte nicht an mir vorbei. Ja? Und hinterher gehen die Männer nach Sodom, wie wir hier lesen, sind es aber nur zwei von den dreien und der eine bleibt noch vor Abraham, beziehungsweise Abraham blieb mit ihm zurück. Hier am ehesten eine klare Aussage darüber, ein Gott, aber drei Personen. Und bei Jesaja finden wir, das auch, höre mir zu, Jakob, und du, Israel, den ich berufen habe, ich bin's, ich bin der Erste und auch der Letzte. Hier also Einzahl. Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet, von der Zeit an, da es geschah, bin ich da. Und nun hat der Herr, mich, in Klammern, den Messias, gesandt und seinen Geist verliehen. Also einmal der Herr, Gott der Vater, der Messias, Jesus, der Sohn und der Heilige Geist. Oder in Jesaja 61, dieser bekannte Vers, der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir, in Klammern dem Messias, denn der Herr hat mich, in Klammern den Messias, gesalbt mit dem Heiligen Geist. Klammern. Also auch bei Jesaja drei Personen, aber ein Gott. Bei der Taufe Jesu sehen wir das auch sehr schön. Wir erleben drei Personen. Eine Person, die Stimme des Vaters, spricht aus dem Himmel, dies ist mein geliebter Sohn. Eine Person in Form der Taube kommt herab und eine Person, nämlich Jesus, auf den die Taube herabkommt. Ein Gott, drei Personen. Und dass der Heilige Geist eine Person ist und nicht irgendeine Sache oder ein Flair, finden wir eindeutig in den Aussagen Jesu, der von ihm spricht als dem Helfer, der davon spricht, dass er die Jünger in die Wahrheit führen wird, dass er sie lehren wird und so weiter. Dinge, die nur eine Person tun kann. Weitere Belege für die Dreieinigkeit im Neuen Testament. Der Sendungsbefehl, alle diese hier von mir aufgeführten Stellen sind bekannt, ja, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist sicherlich für uns auch ganz unstrittig. Paulus spricht dann im 1. Korintherbrief im Zusammenhang der Geistesgaben. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns wirksam werden. Oder diese Segen, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft oder die Kraft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Belege für die Dreieinigkeit Gottes. Und hier nochmal Hinweise, dass der Heilige Geist eine Person ist, eine handelnde Person, nicht irgendwie eine Kraft, nicht ein Fluidum, nicht ein Geist in Anführungsstrichen, der nicht richtig irgendwie zu deklarieren ist. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist: Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Oder in Offenbarung 22, der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Der Geist Gottes ist eine Person, nicht nur ein Etwas. Auch in Römer 8 lesen wir, der Geist ist es, durch den wir rufen, Abba Vater. Ja? Das macht der Geist in uns. Der spricht, ja, der sorgt für diese Beziehung zum Papa. Die Beziehung innerhalb der Dreieinigkeit, ich zitiere hier mal Heiner Rust, er hat ein Buch geschrieben, Geist Gottes, Quelle des Lebens, und er sagt dort an einer Stelle, auch so ein ganz dickes Buch, sehr viele theologische Aussagen drin, braucht man eine ganze Weile für, um das zu lesen, ist wohl auch eher als Nachschlagewerk gedacht. Er sagt, im Wort Gottes ist eine Aussage über den Heiligen Geist immer zugleich auch eine Aussage über den Vater und den Sohn. Eine Aussage über den Sohn weist zudem immer auf den Vater und den Geist hin. Ebenso ist eine Aussage über den Vater auch eine Aussage über den Sohn und den Geist. Die drei sind einfach nicht voneinander zu trennen. Und das sehen wir auch hier. Kommunikation in der Dreieinigkeit. Es ist sicherlich unstrittig, dass der Vater mit dem Sohn spricht. Aus dem Himmel habe ich eben schon zitiert, die Stimme des Vaters. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Oder Jesus sagt, aber Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und so weiter. Die Beziehung, die Kommunikation Heiliger Geist und Vater und Sohn aus 1. Korinther 2. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Oder Jesus in Johannes 16. Er, nämlich der Heilige Geist, wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Da findet also ein reger Austausch statt, eine Kommunikation, wie wir es schon am Anfang der Bibel gesehen haben, lasst uns Menschen machen. In Matthäus 10 sagt Jesus, indem er vom Heiligen Geist spricht, spricht er vom Geist des Vaters. Der Heilige Geist ist also gleichzeitig der Geist des Vaters. Das ist gar nicht voneinander zu trennen. Der Heilige Geist ist auch der Geist des Sohnes, wie Paulus im Galaterbrief sagt. Und hier haben wir in Apostelgeschichte den Beleg, der Heilige Geist ist auch der Geist Jesu. Das ist gar nicht voneinander zu trennen, die sind eins. Und doch werden sie in der Bibel unterschieden. Ich glaube, diese Frage, die wir haben, ob wir zum Heiligen Geist reden dürfen, dass wir da so analytisch rangehen, ist eher eine Sache des griechischen Denkens. Ja, dieses analytischen Denkens, in dem wir aufgewachsen sind. Ich glaube, im hebräischen Denken würde man so eine Frage vermutlich gar nicht stellen. Unsere Beziehung zum Heiligen Geist. Hören wir, was Jesus sagt. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, damit ist der Vater gemeint, er wird euch den Geist der Wahrheit geben, er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Heilige Geist. Er kommt, er bleibt bei euch, er wird in euch sein. Dann sagt er im nächsten Vers, ich, nämlich Jesus, werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Und dann sagt er wieder, ein paar Verse später, Jesus, mein Vater wird ihn lieben, nämlich wer seine Gebote hält, ne? Und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung machen. Jetzt frage ich dich, wer kommt denn da nun zu dir? Der Heilige Geist? Oder Jesus? Oder der Vater? Oder zwei von ihnen? Oder alle drei? Jesus selbst gibt hier quasi eine Art Rätsel auf oder er beantwortet unsere Frage und sagt, Gott ist eins. Es gibt nur einen Gott. Er existiert, er zeigt sich in drei Personen und alle diese drei sind eins. Wenn ich den Heiligen Geist empfangen habe und er ist ausgegossen in mein Herz, dann ist der Heilige Geist da, dann ist Jesus da, dann ist der Vater da. Alle drei sind da. Man kann das gar nicht analytisch auseinanderdividieren. Die sind alle drei da, obwohl wir sicherlich sagen, der Vater ist im Himmel, so sprechen wir ihn auch an, und wir sagen, der Sohn sitzt zu seiner Rechten und der Heilige Geist ist ausgegossen in unsere Herzen. Aber wie wir schon gehört haben, der Heilige Geist ist ja auch der Geist des Vaters und ist der Geist des Sohnes und ist der Geist Jesu. Die sind alle in uns und wir in ihnen. Unsere Beziehung zum Heiligen Geist ist also genau genommen eine Beziehung mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Und im Grunde genommen kennen wir das auch so. Ja? Wenn wir beten, wir passen manchmal gar nicht so auf, wen wir da jetzt genau anreden. Ja? In einem Satz sagen wir Herr und meinen vermutlich Jesus. Im nächsten Satz sagen wir Vater. Und das wechselt dauernd hin und her. Und manchmal geht man dann analytisch ran, Moment, was mache ich hier eigentlich? Wen soll ich denn nun eigentlich mit dieser Bitte hier ansprechen? Ja? Aber diese Gedanken brauchen wir uns nicht zu machen. Es gibt nur einen Gott und der ist da und der hört auf uns und der wohnt in uns. Dürfen wir nun den Heiligen Geist direkt ansprechen? Gibt es dafür einen Beleg in der Bibel, dass man das machen darf? Jesus sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Das ist eine ungewöhnliche Aussage für Jesus. Denn normalerweise sagt er, bittet den Vater in meinem Namen oder bittet mich in meinem Namen. Aber bittet den Herrn der Ernte, wer ist denn das? Wer ist dieser Herr der Ernte? Wen sollen wir denn da jetzt bitten? Wen sollen wir da ansprechen? Das ist der Heilige Geist, wie wir in Apostelgeschichte sehen, wo Paulus und Barnabas ausgesandt werden. Ja, ich hatte diesen Vers schon vorhin vorgelesen, dass der Heilige Geist selber spricht, ja, stellt mir Barnabas und Saulus frei für diese Aufgabe. Und dann heißt es zwei Verse später, auf diese Weise vom Heiligen Geist ausgesandt. Der Heilige Geist Wir sollen ihn bitten, sende aus, den Herrn der Ernte, sende aus. Und hier erfahren wir, der Heilige Geist ist offensichtlich der Herr der Ernte. Man könnte daraus entnehmen, dass wir den Heiligen Geist direkt ansprechen dürfen. Aber ich bitte darum, jetzt hieraus keine Theologie zu machen, denn auf einen einzelnen Vers soll man keine Theologie gründen. Das alleine würde mir persönlich jetzt also noch nicht ausreichen, um die Frage zu beantworten, darf ich direkt mit dem Heiligen Geist sprechen oder nicht. Ich wollte es euch trotzdem zeigen. Was mich aber total überzeugt, der Heilige Geist heißt im Griechischen Parakletos. Und das Kalein, Kletos, Kalein, heißt rufen und Para heißt herbei. Luther übersetzt es mit Tröster, die Elberfelder nennt das Beistand, ja. Andere übersetzen Ratgeber, Helfer, Stellvertreter, Anwalt. Alles das ist der Heilige Geist für dich. Ja. Wörtlich heißt es der Herbeigerufene. Der Herbeigerufene. Jetzt meine Frage, wenn der Heilige Geist vom Namen her der Herbeigerufene ist, hat er dann den Namen deshalb, weil wir ihn nicht ansprechen dürfen? Macht das Sinn? Wenn Andreas jetzt den Namen Paraklet hätte, der Herbeigerufene, ja, müsste ich denn zu seiner Frau sagen, Angela, sag mal Andreas, dass ich ihn benötige als Unterstützung? Wenn er Paraklet heißt, dann möchte er offensichtlich selber angesprochen werden. Ja, ich gehe davon aus, wenn jemand Paraklet heißt, der zur Hilfe Herbeigerufene, dann möchte der auch herbeigerufen werden. Oder andersrum gesagt, wie soll der Tröster, der Beistand, der Helfer zu uns kommen, wenn wir uns nicht trauen, ihn anzusprechen und zu rufen? So heißt er aber, Paraklet. Ich mache dir Mut, ihn direkt anzusprechen und künftig Johannes 14 so zu lesen, wenn da Heiliger Geist steht oder Geist steht, wenn da Beistand steht, wenn da Beistand oder Tröster oder so steht, dann quasi wörtlich für dich zu übersetzen und zu sagen, der von mir zur Hilfe herbeigerufen werden möchte. Das ist der Heilige Geist. Und wir wissen, der Heilige Geist, wir sagen das immer so, ist ein Gentleman. Ja, der drängt sich nicht auf, der kommt nur, wenn du sagst, ich brauche dich jetzt. Hilf mir. Sei mein Beistand, sei mein Tröster. Ich komme ohne dich nicht zurecht. Du bist nicht als Waisenkind zurückgelassen, sagt Jesus. Sondern da ist jemand bei dir. Wenn wir diese Aussage, wir sind nicht als Waisen zurückgelassen, heißt ja, mit anderen Worten, da ist ein Vater oder eine Mutter. Ne? Also der Tröster ist wie der Vater und wie die Mutter. Und unser 2,5-jähriger Enkel, der schreit entweder nach Vater, Mutter oder nach Opa, Oma, wenn die in der Nähe sind. Also der hat keine Probleme damit, um Hilfe zu rufen, wenn er irgendwie Not hat. Ja, wenn er was nicht schafft, was er alleine machen möchte und dann doch nicht kann, oder wenn er hingefallen ist oder wenn er irgendeinen Wunsch hat, der ruft. Opa, komm mal. Der hat keine Hemmungen. Ich mache dir Mut, den Heiligen Geist herbeizurufen, denn das ist das, was er möchte. Das ist seine Mission, das ist sein Name, der zur Hilfe Herbeigerufene. Dürfen wir ihn anbeten? Die Zeit kommt, ja, sie ist schon jetzt, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden, Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist. Und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott ist Geist. Wir sollen Gott anbeten. Er möchte angebetet werden. Wenn Gott Geist ist, möchte also auch der Geist angebetet werden. Sie sind eins. Noch einmal Heiner Rust aus seinem Buch: Es ist schlichtweg biblisch nicht haltbar, die Anbetung des Heiligen Geistes abzulehnen. Schon im Nicenum Constantinopolitanum, komplizierter Name, einem der ältesten Glaubensbekenntnisse, wird die Anbetung des Heiligen Geistes angesprochen. Das war eins der ersten Konzile. Da heißt es: Wir glauben an den einen Gott. Das ist unstrittig, ja. Wir glauben an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Auch unstrittig. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten. Das ist schon hier 4. Jahrhundert nach Christus, wo das festgelegt wurde. Der Heilige Geist ist Gott. Der Heilige Geist wird genauso angebetet wie der Vater und wie der Sohn. Und das findet sich dann auch in der Kirchendoxologie wieder. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. So war es von Anfang an, so ist es jetzt und so wird es immer sein. Das ist ein ganz unstrittiger Glaubenssatz, der überall gesungen oder gebetet wird. Kommen wir zum Schluss. Das höchste Gebot: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Also den Vater lieben, den Sohn lieben, den Gott lieben, mit unserer ganzen Kraft, mit unserem ganzen Verstand, mit unserem ganzen Herzen, den Heiligen Geist lieben. Kann man lieben, ohne zu kommunizieren? Die Frauen unter uns würden sagen: Nein, auf keinen Fall, das geht gar nicht. Ja? Natürlich kann auch ein Stummer seine Liebe zum Ausdruck bringen, aber das ist sicherlich nicht der natürliche Weg. Ja? Die Frauen wollen das von uns Männern hören: Ich liebe dich, du bist ein Schatz, ja? Schön, dass du da bist, es macht Spaß mit dir. Der Heilige Geist, sprich Gott, möchte das auch hören. Wie wir es gesungen haben: Ehre sei dem Namen des Herrn. Wir erheben dich. Also, ich mache euch Mut. Lasst uns auch Gott, den Heiligen Geist, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand, mit allem, was wir sind und haben, anbeten und ehren. Er ist der, der dir am nächsten ist. Er ist der, der zu deiner Hilfe gesandt ist, zu deiner Unterstützung, als Beistand, als Anwalt. Und es wäre dumm und unnötig, wenn wir diese Hilfe außer Acht ließen und sagen: Nee, das ist mir nicht ganz geheuer, ich möchte nicht mit dem Heiligen Geist reden. Lade ihn immer wieder ein. Ich tue das seit Jahren, ich spreche immer wieder mit dem Heiligen Geist, heiße ihn willkommen, sage, dass ich ihn brauche. Ich gehe mit ihm durch schwierige Situationen. Jede Herausforderung in meinem persönlichen und in meinem dienstlichen Leben habe ich den Heiligen Geist an meiner Seite gehabt und war froh, dass er da war, dass ich mit ihm kommunizieren konnte, dass er mir geholfen hat. Daddy, danke. Danke, dass du das so gemacht hast, dass wir nicht alleine sind, dass wir nicht als Waisen zurückgeblieben sind, sondern dass du diesen Sachwalter geschickt hast, diesen Beistand, diesen Tröster. Danke, dass es jemand ist, der ausdrücklich uns helfen will und der ausdrücklich herbeigerufen werden will zur Hilfe. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du da bist, dass du in uns wohnst und dass du diese mächtige Glaubenskraft in uns bist, dass du diese Liebe in uns bist, dass du der Fluss Gottes in uns bist. Danke dafür, dass du anwesend bist. Danke. Danke, Heiliger Geist. Wir bitten dich für die Woche, die vor uns liegt, dass wir dich neu wahrnehmen, dass wir dich neu ehren, neu mit dir kommunizieren, dass wir dich einladen und dass wir dich als Hilfe erfahren bei der Übung, Gott nahe zu sein, ist mein ganz persönliches Glück. Amen.